Kaffeepause.
Das ist der Podcast «Kaffeepause» vom Bernischen Historischen Museum.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der «Kaffeepause», einem Podcast vom Bernischen Historischen Museum. Mein Name ist Anna-Birina Godemzi und wir widmen uns heute einer sehr aktuellen Diskussion rund ums Thema Queer. Queer, das ist ein Schirmbegriff für Menschen, die in ihrer Sexualität, ihrem Beziehungsleben oder ihrem Geschlechtsausdruck nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Genau diese Abweichung vom Normalen wird mit diesem Begriff aber gefeiert, trotz und weil diese Lebensweise häufig mit Diskriminierung, Ausschluss und Hass konfrontiert ist. Das ist unnatürlich, heisst es. Das ist eine neumodische Erfindung, sagen andere. Ganz besonders hört man diese Aussagen oder liest man diese Aussagen in der Anonymität von digitalen Plattformen. In der heutigen Folge des Podcasts nehmen wir diese Aussage aber ernst und prüfen sie als These zusammen mit zwei Fachpersonen. Als erstes begrüße ich Vanessa Hausener, Vermittlerin und Archäologin mit Schwerpunkt keltische und römische Zeit, hier am Bernischen Historischen Museum. Hallo Vanessa.
Hallo Anna-Pierina.
Bei der zweiten Person haben wir jetzt schon zum zweiten Mal das Museumsquartier zu Gast, und zwar damals vom Museum mit dem goldenen Elefant auf dem Dach. Der Christian Kropf ist Naturwissenschaftler am Naturhistorischen Museum in Bern mit Schwerpunkt auf Spinnentiere. Außerdem ist er der wissenschaftliche Kurator der aktuellen Sonderausstellung «Queer – Vielfalt ist unsere Natur». Herzlich willkommen, Christian.
Danke für die Einladung.
Christian, gerade mal an dich. Um was geht es in eurer neuen Sonderausstellung?
Also in der Ausstellung geht es natürlich um das Phänomen «Queer». Und wir versuchen mit dieser Ausstellung eine Brücke zu schlagen zwischen der Naturwissenschaft, der Biologie und der Kultur. Und man kann natürlich fragen, warum macht ein Naturhistorisches Museum so eine Ausstellung? Wir machen sie deswegen, weil wir zeigen wollen, dass es in der Natur eigentlich nichts gibt, was es nicht gibt. Es gibt wirklich alles und das ist alles natürlich. Es wird wirklich Zeit, mit diesem unsäglichen Begriff des Unnatürlichen aufzuräumen, weil der immer was Negatives beinhaltet. Homosexualität sei unnatürlich. Das ist Quatsch. Homosexualität ist bei über 1500 Tierarten nachgewiesen und wahrscheinlich gibt es bei sämtlichen sozialen Wirbeltieren. Und es ist nicht irgendein Ausrutscher oder sowas, sondern es ist ein ganz normaler Bestandteil des Verhaltensrepertoires dieser Tiere. Und deswegen machen wir als Naturhistorisches Museum auch diese Ausstellung, um zu zeigen, das ist vollkommen natürlich. Alle queere Phänomene sind vollkommen natürlich.
Queer ist ja, wie alle Wörter, ein menschliches Konstrukt. Das haben wir erfunden, um etwas zu beschreiben. Inwiefern kann man das überhaupt brauchen, um Biologie oder etwas Naturwissenschaftliches anzuschauen?
Warum soll man es nicht brauchen? Ich meine, wir sind ein Zweiglein am riesigen Stammbaum des Lebens. Wir stehen mitten unter den Primaten. Wir sind zwar ein sehr spezielles Zweiglein, aber trotzdem, wir sind aus Tieren hervorgegangen und ich finde, man kann das durchaus benutzen. Und es gibt ja auch verblüffende Parallelen zwischen Tieren und Menschen. Es gibt zum Beispiel Tiere, die ihr Geschlecht wechseln können und so weiter.
Das Geschlecht ist auch in der Menschheitsgeschichte eben immer wieder ein Thema. Das ist eben das, wo dann auch der Vorwurf ist, dass halt das ganze Spielen und Experimentieren mit Geschlecht und mit Geschlechtsausdruck und Identität neumodisch ist und so quasi nicht etwas ist, wo normal ist auf einem historischen Spektrum. Und mit dem kommen wir zu dir. Vanessa, du hast nämlich ein wahnsinnig spannendes Beispiel in diesem Bereich mir erzählt und es ist vor allem darum so spannend, wie es so alt ist. Würdest du mal erzählen?
Ja, genau. Also wir haben in Münzigen, also das ist ja nicht so weit weg von Bern, Richtung Thun, ein keltisches Gräberfeld, also ein gallisches Gräberfeld, das 1906 ist ausgegraben wurde. Und dort hat es über 200 Gräber aus der keltischen Zeit. Das ist vor über 2000 Jahren. Es ist zwischen 450 und 150 vor Christus angelegt worden. Und in diesen Gräbern hat es erwachsene Personen gehabt, wie auch Kinder. Und die erwachsenen Personen haben alle Tracht Trachten angehabt und von denen bleiben halt Trachtbestandteile, also meistens Metall oder Glas oder Knochen, aber Textilien sehr selten. Und somit können wir auch sagen, wie die Personen angelegt sind. Und auf das aber hat man auch gesehen, dass weibliche Trachten eher so aussehen, also vor allem mit Schmuck, und männliche Trachten eher mit Waffen und andere Arten Schmuck. Beim einen Grab, wo die damalige Ausgrabungsleitung gefunden hat, war es wirklich ganz komisch. Also, da konnte man nicht sofort erkennen, ob es jetzt eher weiblich oder männlich ist.
Also, es ist aber eine Entscheidung gefällt worden, hast du erzählt. Also, man hat gesagt, mal, dass die damalige Grableitung gesagt hat, das ist ein Mann. Wie ist man denn zu dem gekommen und warum hätte man das noch einmal kritisch überprüfen müssen?
Genau, also man muss sich vorstellen, man ist im Jahr 1906 und man hat einfach wie herausgefunden, dass Männer Waffen in den Gräbern haben. Also man hat durch anthropologische Bestimmungen, aber die sind meistens sehr schnell vor Ort passiert, also nicht wirklich sehr wissenschaftlich gewesen, haben gesagt, ah, das ist klar ein Mann, das ist klar eine Frau, anthropologisch. Aber manchmal hat man das auch ausgelassen, weil sobald Waffen sind auftaucht, also mit Waffen meine ich Schwert und Lanze und vielleicht noch ein Schild, also da bleibt einfach noch der Schildbuckel, ist mir klar davon ausgegangen, das sind Männer. Und das ist tatsächlich bis jetzt auch noch so, dass man für die keltische Epoche rein bei den Männern eigentlich Waffen hat. Also sobald man Waffen hat angetroffen, ist es klar ein Mann gewesen. Und es hat auch mit den anthropologischen Bestimmungen gepasst. Aber bei diesem Grab, das ist das Grab Nummer 138, hat es eben Waffen gehabt, aber auch Schmuck, wie sie Frauen tragen. Oder wie man es bis dann oder bis heute noch immer noch von keltischen Frauen kennt. Also anthropologische Bestimmung ist weibliches Geschlecht. Und der Schmuck wird so getragen, dass Armringe sind dann sehr modisch waren, aus Bronze oder aus Glas. Und Frauen haben die doppelt getragen, also zwei gleiche Armringe oder ähnliche Armringe und je an jedem Arm. Und die Person vom Grab 138 hat eben sowohl Waffen, wie auch, wie man es von den Frauen kennt, die Armringe beidseitig getragen. Und Männer, die so bestimmt worden sind durch die Anthropologie und auch durch die Waffen, haben zwar schon Armringe an, aber nur jeweils eine und einseitig, logischerweise. Und die Person vom Grab 138 hat wirklich beide Trachtbestandteile angehabt. Und das ist eigentlich eine Sensation.
Wird denn die Person jetzt noch weiter erforscht? Also jetzt, wo die Frage im Raum steht, welchem Geschlecht, wenn man das überhaupt zuordnen hat, hat es da noch weitere Forschung gegeben dazu?
Tatsächlich, also ganz am Anfang von der Entdeckung von dem Grab hat man einfach zuerst gedacht, das ist ein Beobachtungsfehler vom Ausgräber. Das ist sicher eine Doppelbestattung, da hat es eine Frau und ein Mann drin. Man hat es einfach nicht richtig angeschaut. Und er mit der genaue Dokumentation hat man schon gesehen, mal, es ist wirklich tatsächlich alles am gleichen Mensch an. Man hat die Frage dann noch mal angeschaut, weil man hat auf dem Skelett auf den Schultern etwas Spezielles gesehen. Dort war ein Tumor, den hat man untersucht. Und dann hat man aber weiter noch an diesem Skelett untersucht, wo man auch gemerkt hat, bei der Schädelkalotte ist ja irgendetwas auch ein bisschen komisch. Und dort hat man dann gesehen, dass die Stirnbein sehr verdickt ist. Und dann hat man darauf zurückgeschlossen, dass es eine Krankheit ist. Die heisst Hyperostosis frontalis interna. Und das ist tatsächlich eben eine Verdickung vom Stirnbein und die führt zu einem Durcheinander vom Hormonhaushalt. Was wiederum dazu führt, dass man äußerlich wie beide Merkmale hat, Geschlechtsmerkmale, also weibliche wie auch männliche. Und die Person hat also das gehabt, und hat es aber auch auf ihre Art auch in der Tracht widerspiegeln lassen. Also, dass sie auch in ihrer Tracht das wie hat gezeigt. Die weiblichen wie auch die männlichen Trachtbestandteile.
Du hast mir noch erzählt, dass auf das eben dann Knochen auch noch mehr untersucht worden sind und dass man eine Aussage darüber treffen konnte, was die Person gegessen hat. Kann man da auch eine Aussage darüber treffen, in welcher Stellung die Person in der Gemeinschaft hatte?
Ja, genau. Und zwar ist vor ein paar Jahren hat's, ein Schweizer Nationalfunkprojekt gegeben von einer Anthropologin zu Bern. Und die hat untersucht, unter anderem eben auch in Münsingen, was haben die Personen dort gegessen. Und sie hat untersucht natürlich auch Fleisch, Fisch und auch welche Getreidesorten zum Beispiel und hat herausfinden, und das ist für Münzigen eben so speziell, dass vor allem die Personen, die man als männlich einstuft, Zugang oder vereinfachten Zugang zu Fleisch und Tierprodukten hatten. Hingegen weibliche Personen kaum oder gar nicht. Und dann hat sie noch das mit den Funden, also mit den Beigaben, verglichen und hat festgestellt, dass die Personen, die zusätzlich noch Waffen in den Gräbern haben, noch die grösseren Fleischanteil und Tierproduktanteil haben in ihrem Knochen. Das heisst, dass die Person, die wir hier vor uns haben, das Grab 138, ist sicher sehr, sehr hochgestellt gewesen. Wir reden hier natürlich klar nur von einer reinen Oberschicht, die hier bestattet ist. Aber in dieser Oberschicht innen ist sie sicher eine der wichtigeren Personen gewesen. Sie ist auch sehr, sehr alt geworden, also über 60, was ja sehr spannend ist eigentlich für die Zeit.
Wir haben jetzt da gerade eine Geschichte gehört, wie eben das immer wieder neu befragen von wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch das kritische Hinterfragen von vergangenen Wahrheiten auch wieder zu neuen Erkenntnissen führen kann. Das ist auch die grundlegende Arbeitsweise von der Naturwissenschaften. Christian, gibt es irgendeinen Bereich in der Ausstellung, wo das ganz speziell auch zum Ausdruck kommt?
Ja, sicher. Besonders beim biologischen Geschlecht. Da haben wir in den letzten Jahren enorm viel gelernt. Ich meine jetzt das biologische Geschlecht des Menschen, wohlgemerkt. Und das ist alles andere als eindeutig. Und alle neueren Studien zeigen eigentlich, dass männlich und weiblich einfach zwei Pole sind, zwischen denen es ein riesiges Spektrum gibt. Und das ist auch bei den Chromosomen so. Da könnte man meinen, das ist eindeutig, XX ist Frau, XY ist Mann. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt XX Männer und XY Frauen, beispielsweise. Und besonders spannend wird es dann bei den Körperzellen. Man weiß schon lange, dass von der Mutter Stammzellen auf den Embryo übergehen können und umgekehrt. Das ist schon lange bekannt, aber man dachte immer, diese Stammzellen sind natürlich Fremdeiweiß und die werden abgestoßen, aber das stimmt nicht. Die können ein Leben lang im Körper verbleiben und sich an der Entwicklung der verschiedensten Organe beteiligen, auch des Gehirns. Und so kann es beispielsweise sein, dass eine Frau ein männliches Gehirn hat oder zumindest männliche Gehirnteile hat. Es kann sein, dass ein männlicher Embryo von der Mutter weibliche Stammzellen kriegt und manche seiner Organe dann weiblich sind. Und wie häufig das Phänomen ist, können wir überhaupt nicht sagen, weil es normalerweise gar nie erkannt wird. Nur wenn es einen medizinischen Notfall gibt, kann es sein, dass da eine genaue Untersuchung von irgendeinem Organ notwendig ist und dann kommt es ans Tageslicht. Möglicherweise ist das Phänomen viel, viel weiter verbreitet, als wir meinen. Und das wäre nur vor 15 Jahren, 10 Jahren, also völlig undenkbar gewesen. Das sind ganz neue Erkenntnisse.
Du hast jetzt gerade gesagt, eben die Untersuchungen kommen meistens erst durch einen Notfall ans Tageslicht. Wir haben jetzt gerade auch gehört, dass aber auch durch veränderte gesellschaftliche Normen oder Themen, die jetzt eine Aktualität haben, die sie vielleicht vor 20 Jahren in dieser Breite noch nicht hatten, dass das eben auch einen Einfluss hat auf die Wissenschaft. Und es hat aber auch einen Einfluss darauf, jetzt, wie wir zum Beispiel Geschlecht sehen. Und das sieht man wahnsinnig gut natürlich auch anhand von der Kleider. Wir vergessen sehr häufig, dass wenn wir heute Kleider anschauen und die wirklich in diesen beiden Kategorien typisch männlich, typisch weiblich einordnen, dass das nicht einfach etwas ist, wo naturgegeben ist, sondern dass sich das eben auch im Verlauf der Zeit verändert. Also gerade eben Farben, Verhalten und Kleider sind eben einem historischen Wandel auch unterstellt. Und ein Beispiel sind gerade historische Gemälde, wo Kinder drinnen vorkommen. Recht häufig haben wir bei historische Gemälde haben wir Kinder, wo wir mit dem heutigen Blick sagen, okay, das ist ein Mädchen, weil das kleine Kinder sind mit langen Kleidern. Jedoch kann es wirklich auch sein, dass es sich da um einen Bub handelt, weil die sind, ist früher sehr üblich gewesen, dass kleine Kinder bis 5 eben in beider Geschlechter in Kleider gesteckt worden sind. Ein weiteres Beispiel bei Erwachsenen sind die sogenannten Rheingrafenhosen. Das ist eine bestimmte Art von Männerhose, die wir auch in der Sammlung haben. Und diese Hosen sind sehr weit. Man würde sagen, sie haben sehr viel Shishi, also auch Spitzen und so weiter. Und wenn man sie trägt, sehen die mit dem heutigen Blick aus wie ein Rock. Also etwas, was wir jetzt heute als klar weiblich würden konnotieren. Und beide Beispiele zeigen eben, dass nicht Kleider, sondern Gesellschaft sagt, was männliche und was weibliche Kleidung ist. Und dass sich diese Vorstellungen von der Gesellschaft eben auch ändern tut und kann.
Also wir thematisieren auch die Geschlechterrollen. Und bei aller Vorsicht, die man walten lassen muss, wenn man Tier-Mensch-Vergleiche macht, selbstverständlich, kann man doch ganz klar zeigen, dass es bei Tieren keine allgemeingültige Zuordnung gibt, wie Männchen oder Weibchen zu sein haben. In der Wissenschaft spricht man dann lustigerweise von umgekehrten Geschlechterrollen. Wenn zum Beispiel die Männchen die Brut aufziehen und die Weibchen polygam sind oder die Weibchen Reviere besetzen oder die Weibchen männliche Harems haben, aber das ist eigentlich total anthropozentrisch gesehen. Es ist umgekehrt zu dem, was wir in unserer Kultur halt jetzt gerade als typisch männlich und weiblich empfinden. Aber es ist bei der großen Mehrheit der Tierarten, bei den Wirbellosen nämlich, ist eindeutig das weibliche Geschlecht das Dominante. Die Weibchen sind meistens oder sehr, sehr oft größer als die Männchen, leben länger, sind einfach biologisch auch viel wichtiger. Und wenn schon, dann ist die Rolle, die wir in unserer Gesellschaft gerade spielen, das ist die umgekehrte, wenn man es mit der Natur vergleicht.
Eben die Abweichung von der Norm wird also bei uns Menschen oft eben als unnatürlich und neumodisch beschimpft. Und wir haben eben heute gehört, dass eben diese Abweichungen schon 2000 Jahre in der Vergangenheit zu finden sind. Und Vielfalt in allen Bereichen liegt eben nicht nur in der Natur allein, sondern eben auch in der Natur von Mensch und seiner Geschichte. Merci vielmals, Christian und Vanessa, dass ihr heute da sind.
Merci auch.
Merci.
Und noch die Ausstellung «Queer – Vielfalt ist unsere Natur» im Naturhistorischen Museum ist bis am 10. April nächstes Jahr zu sehen. Dort können auch Sie Teil werden von der Expedition «Erforschen Sie die Vielfalt von der Natur auch bei sich selber». Auch die Grabbeigabe von der Person aus dem Grab 138 kann im Bernischen Historischen Museum noch persönlich überprüft werden, und zwar in unserer Tourausstellung «Steinzeit, Kelten und Römer». An dieser Stelle verabschiede ich mich bei Ihnen und freue mich, wenn Sie auch in zwei Wochen wieder dabei sind bei der nächsten Kaffeepause.